Ich darf alle recht herzlich begrüßen heute Abend. Ich freue mich, dass ich wieder einmal hier sein darf. Bedanke mich auch für die herzliche Begrüßung hier. Ich habe ein Thema gewählt, das ich hier und da in der letzten Zeit in anderen Gemeinden auch schon dargelegt habe. Und ich sehe, dass aus dem Reutlinger Bibelkreis auch einige hier sind. Und die haben sicher in Untertürkheim und in Fellbach schon mal etwas von dem Thema vernommen. Aber es wird nicht genauso wörtlich sein, wie ich es dargebracht habe. Und als Pädagoge sage ich immer, eine Wiederholung, ja, ist notwendig, damit ein Lernprozess auch gesichert ist. Allerdings immer wieder in anderen Zusammenhängen, nicht so stereotyp. Es geht also hier um ein Thema, das, meine ich, heilsgeschichtlich, prophetisch wichtig ist und vor allen Dingen auch in unserer heutigen Zeit eine besondere Bedeutung hat. Denn, ihr lieben Geschwister, das prophetische Wort weist ja bereits darauf hin, dass am Ende dieses Äons die heilsame, die gesunde Lehre, die klare biblische Botschaft nicht mehr überall eindeutig verkündigt wird. Was wird kommen? Abfall, Verführung. Und die Lehre ist etwas ganz Entscheidendes im Lernprozess. Nicht? Das wissen wir Pädagogen, die Lehrer. Wenn ich nicht lehre, kann ein Schüler nicht lernen. Oder doch? Manchmal meinen das die Schüler allerdings anders, nicht? Und so ist es auch heute in vielen Gemeinden, die sich so ihre eigene Lehre zurechtlegen. Nicht mehr orientiert an dem klaren Worte Gottes. Also was man hier und da alles vernehmen muss, ich lese manches dazu, weil ich auch das im Zusammenhang mit diesen Themen verarbeiten darf. Und es ist auch notwendig. Darum brauchen wir eine klare Scheidung im Lehrbereich zwischen dem, was biblisch eindeutig ist und dem, was nicht mehr den biblischen Normen entspricht. Und aus einer klaren, gesunden Lehre, einer heilsamen Lehre kommt dann auch, wenn die Zuhörer das aufnehmen und im Herzen bewegen, ja auch die Praxis hinzu. Denn die muss immer wieder gesehen werden. Beides miteinander, darauf weisen die Briefe immer wieder hin, insonderheit die des Apostels Paulus. Ich habe hier in meinem ersten Dienst etwas gesagt über das prophetische Wort, auch nach den Aussagen des Apostels Petrus, es ist ja uns bekannt, in 2. Petrus 1, Vers 19, da wird gefordert, dass wir in dieser dunklen Zeit das Licht des prophetischen Wortes benötigen, dringend um klar zu sehen. Nur wo es dunkel ist, brauchen wir Licht, zusätzliches Licht. Und wir werden von 1. Thessalonicher 5 her noch hören, wie gerade am Ende die Scheidung zwischen Licht und Finsternis unbedingt notwendig ist. Kurz nochmal im Sinne der Wiederholung etwas zu diesem prophetischen Wort. Die ganze Bibel enthält Prophetie. Im Alten Testament gab es ja speziell die Propheten, die Israel das Wort zu sagen hatten. Und wir haben jetzt bei uns in unserer Gemeinschaft einige Vorgaben anhand auch eines Planes berücksichtigen dürfen, wo es um den Propheten Jeremia geht. Was hat der um eines klaren Wortes willen leiden müssen? Und die, die die biblische Botschaft klar bringen, werden nicht von den Massen akzeptiert. Also ich habe immer Bedenken, wo die Massen jubeln und angeblich das Wort aufnehmen, dass da etwas nicht stimmt. Denn die Pforte ist eng und schmal und der Weg ebenso schmal. Das Gefährliche ist aber, wenn man meint, der Bürger steigt auf dem breiten Weg, das sei der schmale Weg. Und diese Vermengung oder Vermischung, die Verführung ist ja das Schwierige. Und es kommt die Verführung eben nicht mit 100% Lüge, sondern im Gegenteil, manchmal werden 80-90% Aussagen der Schrift benutzt und dann kommt aber etwas hinein, was nicht stimmt. Also jetzt in Untertürkheim und auch in Fellbach darüber sprach, hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der sagt, ich habe aber den amerikanischen Prediger gehört, den Sie da zitiert haben. Es ging also um den Fernsehpastor Schuller. Vielleicht haben einige etwas davon gehört. Ich kenne dessen Hintergrund und auch seine Theologie, die Esoterik mit einbezieht. Also wenn man nur zum Beispiel die Exkursion der Seele vertritt, dann ist das gefährlich. Da kann viel Wahrheit da sein. Er wollte mir also das nicht abnehmen, nun, das muss ich dann Gott überlassen. Ich möchte nun im Blick auf die klare Lehre auf 5 Punkte hinweisen, die mir wesentlich erscheinen und sie dann darstellen. Und im Blick darauf das prophetische Wort immer wieder einbeziehen, weil uns das diese Klarheit bezeugt. Es muss also eine klare Gotteserkenntnis da sein. Wer ist Gott? Wer ist Jesus Christus, wenn wir uns Christen nennen? Das Zweite, das Heil, das er uns vermittelt hat. Wie weit reicht das Heil? Ist es so für uns lebensnotwendig und wichtig, dass wir uns darauf beziehen? Das Dritte, wer ist die Gemeinde, die Ekklesia, die Herausgerufene? Das Vierte, eine eindeutige Zielsetzung im Sinne der Eschatologie, also der Endzeitlehre, und dann der Weg hin zum Ziel durch den Glauben. Ich weiß, es sind 5 inhaltsträchtige Punkte, aber ich muss doch sie des Zusammenhangs wegen erwähnen, wenn ich auch nicht alles ganz immer in der Breite ausführen kann, wie es notwendig wäre. Aber Sie haben ja selber alle hier, auch die jungen Leute, Schriftverständnis und können manches selber verarbeiten. Zunächst mal einige Stellen, die vom Worte Gottes, von der Lehre her uns sagen, wie wichtig das ist. Und zwar in 2. Korinther 2, Vers 17 schreibt Apostel Paulus, denn wir verfälschen nicht wie die vielen das Wort Gottes, sondern als aus Lauterkeit, sondern als aus Gott vor Gott reden wir in Christus. Dann in 2. Korinther 4, Vers 2. Wir bringen dieses Wort nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns selbst jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Und Kolosser 1, Vers 25, ich bin ein Diener geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Und da wird schon etwas ganz Besonderes in diesem letzten Vers deutlich. Paulus hat also immer das Wort aufgrund einer Offenbarung weitergegeben. Dann hat er das Wort Gottes vollendet, aufs Vollmaß gebracht. Wir haben also alles, was zu unserem Heil dient, was wir von der Erkenntnis her aufnehmen müssen, hier niedergelegt und auch im Blick auf das prophetische Wort. Es gibt also keine neue Botschaft heute. Das ist ja das Problem. Wir sprachen bei Aulingers davon, dass da junge Mormonen geworben haben für ihre Religionsgemeinschaft. Bei den Mormonen ist es ja so, dass der Begründer Joseph Smith angeblich dieses Buch Mormon direkt aus dem Himmel empfangen hat. Das ist für uns selbstverständlich klar, es kommt nichts mehr dazu. Nicht dieses Christus und ist ja das Gefährliche, das Wort Gottes und. Und da bin ich nochmal bei einem Thema auch, was ich immer wieder einbringe, die Lehre der katholischen Kirche. Da geht es um die Schrift einerseits, aber die Tradition, die Dogmen der Kirche, die bestimmen letztlich, was von der Bibel her geglaubt werden soll. Nicht das Wort Gottes allein. Es wird sogar eine Mahnung in manchen Schriften ausgesprochen, wer allein aufgrund des Wortes, allein im Glauben an Jesus Christus meint, das Ziel zu erreichen, der sei anathema, das heißt, er steht unter dem Fluch. Ja. Nicht in Christus allein das Heil, sondern, wie es die katholische Kirche ja bezeugt, ja, Nur innerhalb der Kirche gibt es das Heil. Und die Kirche verwaltet die 7 Sakramente. Wer daran teilnimmt, der hat das. Da kommt dieses Christus und hinzu. Oder Sie können die Neuapostolischen nehmen. Diese Kirche, die im Augenblick viel mehr Mitglieder hat als die evangelikalen freien Gemeinden zusammen. Und jetzt könnte ich noch manches aufzählen. Das aber ist vorhergesagt. Und darum ist es wichtig, dass wir das Kriterium kennen, das Wort Gottes allein, das geoffenbarte Wort. Dieses Wort ist die Grundlage. Und wie wir es gehört haben, wir brauchen also eine klare Lehre. Und wie wird es am Ende dieses Äons sein? Die meisten werden diese klare Lehre nicht mehr aufnehmen, sondern sie halten sich Lehrer auf, nach denen ihnen die Ohren kitzeln oder jucken, hat Luther übersetzt. Wie hätten Sie es denn gern? Das ist das Thema von Willow Creek, ja? Diese große Vorzeigegemeinde da am Rande von Chicago in den USA ist ja dadurch entstanden, dass man wie im Sinne des modernen Managements gefragt hat, warum kommen die Betreffenden nicht mehr zur Kirche und wie können wir die Kirche so attraktiv machen, dass die Leute in die Kirche kommen. Und nach diesen Bedürfnissen hat man dann auch die Predigt und alles, was da drumherum noch mit der Organisation verbunden ist, ja, hat man das so dann präsentiert. Oder darf ich noch ein Beispiel nennen, weil ich die Massen ansprach, nicht? Das ist noch nicht allzu lange her, dass in Köln der Weltkirchentag der katholischen Jugend stattfand. Die Massen haben dem Papst zugejubelt, ihm weniger vielleicht als Person, denn er ist ein bisschen zurückhaltender, aber was mit seinem Amt verbunden ist, nämlich der Oberhirte der Kirche zu sein, das fasziniert die Leute. Haben wir da etwas gehört von einer biblischen Umkehr und Buße, wie es Paulus in 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10 verlangt, weg von den Abgöttern hin zum lebendigen Gott? Ich habe mir die Predigt an dem Sonntag da angehört. Und jetzt sind wir bei dem ersten Punkt, dem Gottes- und Christusverständnis. Ja? Da hat der Papst wirklich Christus genannt und auch die Auferstehung. Jetzt kommt das Aber. Letztlich wurde aber dieser Christus reduziert auf die Eucharistiefeier. Das, was also in dem sogenannten Messopfer geschieht. Nicht? Wo eine ständige Wiederholung, unblutige, im Blick auf das wahre Opfer Christi geschieht. Und diese Transsubstantiation, diese Wandlung kann nur ein Priester vollführen. Und dann wird aus der Hostie, dem Leib, das Brot und aus dem Wein das Blut. Für mich ist das ganz hart gesagt Magie. Und ich frage dann manchmal, als der Jesus mit den Jüngern noch vor seinem Leiden und Sterben das letzte Mal das Mahl mit ihnen feierte und er dann das sagt, dies ist mein Leib, nicht, und das ist mein Blut für euch vergossen, da war er ja nicht in dem Brot drin. Er saß doch da. Damit wird deutlich, ja, das hat eine ganz andere Funktion, wie es Paulus eben auch in 1. Korinther 11 darstellt. Es ist ein Gedächtnismahl, es ist ein Verkündigungsmahl und ein Hoffnungsmahl, bis er kommt. Also die Frage ist heute, was ist das für ein Christus? Wir dürfen uns nicht dann schon zufrieden geben, wenn Jesus Christus erwähnt wird und selbst wenn von dem gekreuzigten, auferstandenen Christus gesprochen wird. Es ist die Frage, ist das wirklich insgesamt noch der Jesus Christus der Bibel? Paulus muss ja den Korinthern sagen im 2. Korintherbrief, ich fürchte um euch, ihr werdet einen anderen Jesus und einen anderen Geist annehmen. Also das ist die erste entscheidende Frage, wer ist dieser Gott? Und er hat sich geoffenbart in Jesus Christus. Und wenn er selber diese Ich-Bin-Worte bringt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14, Vers 6, Ich bin die Auferstehung und das Leben, Johannes 11. Und jetzt könnten wir noch manche Ich-Bin-Aussagen anführen. Dann ist es ganz wichtig, dass wir hier wissen, wer dieser große Gott ist. Er ist Jesus Christus, der geoffenbarte Sohn. Und nur wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Es kommt niemand zum Vater, denn durch mich, sagt ja Jesus selber. Er ist also der Weg hin zum Vater. Sicher werden jetzt nun auch im Alten Testament wunderbare Aussagen über Gottes Allmacht und Herrschaft gebracht. Es gibt ja fast 100 Namen für den Gott. Und es ist wunderbar, aber wenn man nur bei dem Jehova Gott bleibt, wie die Zeuge Jehovas, und nicht Zeuge Jesu Christi ist, dann hat man nur ein verkürztes Gottesbild. Sicher, er ist der Schöpfergott nach Psalm 47, Vers 3. Er ist der stets handelnde Gott der Geschichte, der Herr, der Wunder tut. Aber noch einmal, er ist der überragende Gott in Jesus Christus geoffenbart. Und da haben wir in Apostelgeschichte 1 sehr klare Aussagen über diesen Sohn Gottes. Ich will die nicht im Einzelnen nennen, sondern nur noch mal darauf hinweisen, dass er das Abbild des großen lebendigen Gottes ist. Ja, der Erstgeborene, nicht Geschaffene, der Erstgeborene. Er ist der Sohn Gottes. Er ist auch der jetzt im Blick auf die Gemeinde sagt, er ist das Haupt des Leibes und er ist der, das ganze All versöhnt hat. Wunderbare Aussagen. Diesen Gott haben wir. Diesen Gott haben wir in Jesus Christus kennengelernt und durch ihn dürfen wir nach Römer 8 Abba sagen, lieber Vater. Ein Moslem zum Beispiel kann nie Vater sagen. Auch ein orthodoxer Jude nicht. Das Persönliche betreffend. Und schon da wird auch im Blick auf die Lehre des Koran deutlich. Dieser Allah-Gott ist nicht der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi. Da steht im Koran, ich habe den Koran immer wieder studiert, ganz eindeutig, wer sagt, dass Gott einen Sohn hat, ja, der ist ungläubig. Nicht? Dem wird sogar Strafe angedroht. Mohammed hatte die Hauptprobleme mit den damaligen Juden und den Christen. Und dann hat er eben seine eigene Lehre, die im Koran ja niedergelegt ist, gebildet und gestaltet. Und das auch noch im Blick auf einen angeblichen Engel Gabriel. Dieser Gabriel ist nicht der Gabriel der Bibel. Darum steht ja in Galater 1, und wenn ein Engel vom Himmel kommt und verkündigt euch ein anderes Evangelium und damit einen anderen Jesus, ja, der steht nicht im Segen Gottes, sondern der steht unter dem Fluch. Und darum ist das so wichtig, ja, dass wir erkennen, dass dieser Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Und jetzt wollen wir uns dem Heil schon zuwenden, der ein ganzes Heil vollbracht hat. Und wenn das in Apostelgeschichte 4, Vers 12 steht, es ist in keinem anderen das Heil, dann wird hier wirklich eine exklusive Botschaft verkündigt. Jetzt darf man fragen, können wir diese Botschaft nun vermengen im Sinne einer Ökumene mit vielen Irrlehren innerhalb der Christenheit? Können wir sie sogar verbinden, wie es der Papst ja teilweise getan hat, ja, mit den Aussagen des Koran? Sein Vorgänger, Johannes Paul II., der hat in Syrien sogar den Koran geküsst. Und der jetzige will auch die Kontakte mit den Muslimen. Er hat ja in Köln sogar mit Vertretern der dortigen Muslimen gesprochen. Und er hat übrigens auch, was generell ja nicht schlecht ist, ja, eine Synagoge besucht. Denn bis dato war die katholische Kirche, also Johannes Paul II. Hat eine gewisse Öffnung vollzogen, auch im Blick auf Jerusalem. aber nicht so biblisch klar, wie wir das sehen. Denn die katholische Kirche setzt sich anstelle Israels. Und darum darf eigentlich ein Staat Israel jetzt gar nicht so existieren, dass dieser Staat einmal repräsentativ wird für das Königreich Gottes auf Erden. Also nochmal auch zu dem Allahgott, der ist nicht der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, um das eindeutig zu besorgen, und kein Moslem hat Heilsgewissheit. Das Heil, das wir in Jesus Christus erkennen, ist so wunderbar und herrlich, dass wir von daher Heilsgewissheit haben dürfen. Paulus bezeugt das immer wieder. Wir wissen, dieses Eudamin, ja, ist, wir wissen aufs Gewisseste. Und was weiß er alles? Ich will ein paar Dinge nennen, die unbedingt zu diesem Heil gehören. Vergebung der Sünden. Reinigung durch das Blut Jesu Christi. Damit ist das Vergangenheitsproblem gelöst. Da ist nichts mehr nach Römer 8, Vers 1, was uns verdammen kann. Kein Verdammungsurteil. Leider bleiben viele Christen bei diesem Aspekt des Heils stehen. Es geht aber weiter. Wir sind auch, gerade nach Römer 8, freigemacht vom Gesetz der Sünde. Nämlich ein Gesetz, ja, wirkt aufgrund der Bedingungen dieses Gesetzes. Und wer nicht erlöst ist, der muss eben Sünde tun. Und das erfahren wir ja so schmerzlich oft, auch bei lieben Angehörigen. Wer nicht unter der Herrschaft Jesu Christi steht, der muss eben sündigen. Ob mehr oder weniger schwere Sünden, das ist nochmal ein anderer Aspekt. Und Sünde vom eigentlichen Begriff her heißt ja Trennung von Gott. Und in Verbindung mit der Sünde, mit dem Prinzip der Sünde, geht es um das Ich. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Nicht? Paulus konnte in Römer 7 ausrufen und musste das sogar auch tun. Elender Ich, Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem Todesleib? Und dann kann er nur sagen, Gnade aber tut's. Oder Gott sei gedankt, das ist von der Sprachwurzel her so und so zu übersetzen. Und er weiß von Römer 6 her, dass der alte Mensch mitgekreuzigt ist. Nicht? Das geht noch einen Schritt weiter als nur Vergebung der Sünden. Die brauchen wir. Sehr wichtig ist die Grundlage. Aber selbst bei Christen, die Vergebung haben, gibt es so viele Probleme. Und was ist das Hauptproblem? Unser Ich. Wenn der alte Mensch mit seinem Ich, und wenn es noch so fromm ist, ja, immer wieder agiert, dann gibt es die vielen Probleme. Darum ist dieses Heil so köstlich. Freigemacht vom Gesetz der Sünde des Todes. Der alte Mensch ist mitgekreuzigt, aber auch ein neuer ist erstanden. Aufgrund der Auferweckung Jesu Christi haben wir neues Leben aus Gott. Dürfen wir sagen, in Christus sind wir eine neue Kreatur. Etwas völlig Neues ist da entstanden und das kann keine andere Religion uns vermitteln. Und da müssen wir fragen, wird diese herrliche Botschaft so eigentlich noch verkündigt? In der Regel ist es heute so, dass im christlichen Lager, was die Konfession Denominationen anlangt, gesagt wird, wenn ihr zu uns kommt, dann habt ihr das Heil. Und das ist bei der katholischen Kirche so. Bist du Mitglied dieser Kirche, getauft, nimmst an den Sakramenten teil, dann gehörst du dazu. Alle anderen machen das als Bedingung, du musst zu uns gehören. Nicht, glaubst du wirklich an Jesus Christus? Wer an ihn glaubt, nach Johannes 3, Vers 16, ja, der begegnet diesem liebenden Gott. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern neues, ewiges, unverlierbares Leben haben. Und wer so an ihn glaubt, sagt Jesus selber, der ist vom Tode zum Leben hindurchgenommen und kommt nicht mehr in das Gericht. Was haben wir doch eine herrliche Botschaft, die weiterzugeben. Was sind wir Reichgemachte in Christus Jesus? Und noch ein Punkt zu diesem Thema, wie weit reicht das Heil? Wir sind auch freigemacht von der Herrschaft Satans. Das ist ganz wichtig, das zu erkennen. Wir sind nach Kolosser 1 versetzt aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Seine gewaltige Versetzung. Mehr als noch in der Schule von einer Klasse in die andere. So eine Versetzung. Da haben wir nicht mehr diesen Lügner und Mörder von Anfang an als Regierungschef. Wer hat den? Ich bin mir völlig im Klaren, das wissen nur die verführten Muslime nicht, ne? Dass da der Lügner und Mörder von Anfang an seine Herrschaft ausübt. Und gerade diejenigen, ja, die als Selbstmordattentäter in der Hoffnung, sie kämen gleich ins Paradies und würden von 70 Jungfrauen bedient, ne? Dass genau die belogen und betrogen werden. Ja, das ist schon etwas, was mich sehr bewegt. Ich habe mir ein Büchlein jetzt neulich zugelegt. Es wurde auch angeboten in weltlichen Zeitschriften von einer ehemaligen Muslima, die in Holland lebt, ist dort Politikerin. Sie schreibt: Ich klage an. Vielleicht hat der eine oder andere von diesem Büchlein gehört. Es ist erschütternd, was sie darstellt. Ja, sie kommt aus Afrika, Somalia, ist dann geflüchtet, weil sie schon als junges Mädchen mit einem Cousin zwangsverheiratet werden sollte. Und das hat sie abgelehnt und darum nur die Flucht. Allerdings eins muss ich auch sagen, sie lehnt alles, was mit dem Gottesbezug zusammenhängt, auch im christlichen Bereich ab, weil sie überall vermutet, dieser Gott ist ein Diktator. Und das ist eben unser Herr Jesus nicht. Diktator ist Satan. Noch einmal, der Fürst und Gott dieser Welt, so wird er bezeichnet, aber auch der Lügner und Mörder. Deswegen geschehen so schaurige Dinge ständig im Irak. Sicher sind auch da politisch Schuldige zu sehen. Aber letztlich geht es doch um die Frage, wer ist der wahre Gott? Darum brauchen wir nicht mehr in der Finsternis, im Reich der Finsternis zu leben, sondern dürfen im Reich des Lichtes leben und sind nach 1. Thessalonicher Kapitel 5 Kinder des Tages im Gegensatz zu den Kindern der Nacht. Ich werde auf diese Stelle morgen nochmal eingehen. Wir sind darum solche, die im Licht leben, die nicht wie die anderen schlafen und die auch nicht unnüchtern sind. So herrlich ist dieses wunderbare Heil. Darum sollen wir unseren Erlöser preisen. Erlösung hat keine andere Religion. Nochmal, die Muslime kennen keine Erlösung, keine Heilsgewissheit. Sie haben einen ganz strengen Gott. Und da muss eben alles nach Vorschriften gehen. 5-mal am Tage beten. Die 5 Säulen beachten. Nämlich Bekenntnis, ja. Dann das Gebet, Pilgern, Fasten und immer wieder zu den Gottesdiensten gehen. All das ist vorgeschrieben. Uns drängt die Liebe des Christus. Und das ist etwas Wunderbares und in Verbindung mit diesem Heil ist uns das größte Geschenk, nämlich die Agape. Die Liebe Gottes, und die ist ausgegossen in unsere Herzen, das ist nun die Frucht der Erlösung. Und darüber dürfen wir sprechen. Ich habe vor einigen Wochen die Hochzeit meiner ältesten Enkelin miterlebt auf der Alp. Ich habe das wohl auch jetzt in der Konferenz dort in Stuttgart erwähnt. Und da hat der Pfarrer diese Traueransprache gehalten, hat über die Liebe gesprochen, aber nur über die Liebe der beiden Vermählten zueinander. kein Wort von der Agape, obwohl der Trautext aus 1. Korinther 13 stammt. Nur nette, schöne Geschichten, die ganze Predigt. Und hinterher, als wir uns dann noch trafen zum gemeinsamen Essen, bin ich auf ihn zugegangen. Er guckte schon so ein bisschen kritisch. Ich habe mir auch vorgestellt, ich wollte einfach eine Brücke gewinnen, dass ich als Pädagoge auch Theologie als Fach hatte. Und dann fragte er gleich, haben Sie mich zu kritisieren? Sicher hat er ein schlechtes Gewissen. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn Sie mich schon so fragen, muss ich Ihnen sagen, ich habe ein Wort überhaupt von Christus vermisst. Er hat sich's angehört, tja. Aber auf der anderen Seite, wem das nicht geoffenbart ist, nicht? Was kann er geben? Aber trotzdem sollt ihr mal darüber nachdenken. Wir haben darum diese Botschaft der Agape. Und ich habe auch gesagt, die Agape in 1. Korinther 13 ist gemeint. Nicht primär, das zwar auch die Liebe des Ehepaars und was ja nun alles auch noch unter Liebe verstanden werden. Darum sollten wir dieses klare Heil in Christus erkennen. Der dritte Punkt ist eine klare biblische Gemeindeschau. Also nicht Kirchenschau, sondern wie Böhmerle und andere gebrauche ich das Wort der Gemeinde Ekklesia, ja, die Herausgerufene. Es geht also nicht zuerst um Konfessionen, Denominationen, das sind meistens die Organisationsstrukturen. Ich habe nichts dagegen, dass auch organisiert werden muss. Aber das entscheidende Problem ist doch, sind eben all die Glieder, die dort eingetragen sind als Mitglieder, wirklich Glieder am Leibe Jesu Christi. Hier geht es um einen lebendigen Organismus. Und das will uns das prophetische Wort immer wieder sagen. Am Ende wird offenbar, was organisch miteinander verbunden ist, Haupt und Glieder, oder was nur aufgrund einer Konfession, Denomination, mitgliederhaft zusammengeschlossen ist. Wolfgang Bühne hat ein Büchlein geschrieben, aber ich bin auch katholisch. Und hat sich mit der katholischen Kirche auseinandergesetzt. Er meint aber etwas anders. Eigentlich meint dieser Begriff das Allumfassende, aber im Sinne des Organismus, des Leibes des Christus. Und was heute zum Beispiel in der Ökumene geschieht, ist der Zusammenschluss der Kirchen, Konfession, Denomination. Und ich muss leider sagen, dass auch die Evangelikalen, die noch vor 20, 30 Jahren ablehnend der Ökumene gegenüberstanden, heute voll mitmachen. Bitte verstehen wir uns recht, es ist was anderes, einen Menschen, einen Katholiken zu lieben, der ein Glied am Leibe Christi auch sein kann. Oder in allen Konfessionen, Denominationen, die biblisch klar stehen, ja, die zu lieben, die wahre Gemeindeglieder sind. Aber ich könnte heute nicht mehr voll die Zugehörigkeit zu einer der in unserer Gesellschaft etablierten Kirchen oder auch Freikirchen gehören. Leider ist die Botschaft immer verflacht, immer mehr verflacht. Wir brauchen also eine klare Sicht im Blick auf die Gemeinde. Es ist also kein religiöses Werk. Es ist nicht irgendeine soziale Einrichtung mit einem christlichen Mäntelchen. Keine Bewegung, sondern es ist die Auswahl nach Epheser Kapitel 1 von Vers 3 an wird das beschrieben. Erwählt vor Grundlegung der Welt. Das ist also Gottes eigener, souveräner Ratschluss. Es ist sein Liebesplan. Und das ist eben etwas anderes. Und man muss jetzt nun wissen, um möglichst viele zur Kirche zu bringen, nicht, werden allerlei Kompromisse gemacht, werden Methoden, Medien eingesetzt, die von dieser Welt sind. Schon Böhmerle und Spurgeon haben sich mit dieser Frage auseinandergesetzt, um nur zwei zu nennen, ja, die schon vor 70, 80 Jahren und Spurgeon vor 100 Jahren die Gefahr gesehen haben. Spurgeon sagt zum Beispiel, es geht heute nicht darum, die Böcke zu belustigen, sondern die Schafe zu weiden. Das ist etwas anderes, nicht? fand ich recht treffend so in dieser Kontroverse. Und überall erlebe ich das immer wieder, dass man versucht, mit Methoden, die nicht geistlich sind, Menschen zu gewinnen. Nur über den Geist Gottes, das klare Wort, kann man Glieder des Leibes Christi Zeugen helfen. Das wird zum Beispiel deutlich in dem Gegensatz der beiden Sendschreiben, Philadelphia und Laodicea. Ich sehe darin zwar Endzeittypen für messianische, jüdisch-messianische Gemeinden, aber vom Prinzipiellen her kann man den Unterschied sehen. Philadelphia, eine Wortgemeinde. Du hast das Wort bewahrt. Ausdauer, Geduld. Darum habe ich eine offene Tür gegeben vor dir. Und in Laodicea ist alles lau, kann man auch sagen, nicht? Laos heißt aber Volksherrschaft, da geht es nach demokratischen Mitteln, da wird gewählt und nicht nach klaren biblischen Voraussetzungen die Verantwortlichen in den Gemeinden bestimmt. Gebraucht, ja, lau aus, heiß einerseits, warm und kalt andererseits. Lieber eine klare Trennung, wo die Fronten eindeutig sind. Und diese Mischung, ich sage nochmal, ist das Gefährliche auch in den Gemeinden und Gemeinschaften heute. Es hat mal jemand gesagt, es wird immer berichtet über den Zuwachs in den Gemeinden, rein zahlenmäßig, quantitativ. Wird auch mal darüber geschrieben, wie viele weggeblieben sind. In der Bibel wird das sogar oft als typisches Beispiel gebracht. Ne? Der Gideon, wie viele Leute hat er weggeschickt sogar? Konnte die gar nicht gebrauchen. Ne? Bis ganz wenige übrig blieben. Und wie war es beim Herrn Jesus, wenn wir nochmal dessen Vergleich zwischen ihm und etwa dem Papst anstellen? Wie war das bei seinem Leiden und Sterben? Haben ihm da auch die Staatsoberhäupter gehuldigt? Haben ihn die Massen umjubelt, ja einmal als er nach Jerusalem einzog. Aber das waren die gleichen Leute, wahrscheinlich viele davon, die hinterher geschrien haben, kreuzige ihn. Welch ein Unterschied. Jesus am Kreuz und hier sitzt einer schon auf dem Thron. Der Papst, nicht? Wenn er ex cathedra, also vom Thron spricht, dann hat er die Lehrautorität. Welche Unterschiede, nicht? Darum kann die klare Gemeindebildung nicht geschehen, weil die Grundlagen nicht klar sind. Das muss uns immer wieder beschäftigen. Und diese Gemeinde wird einmal offenbar, wenn der Herr seine Gemeinde entweder durch Verwandlung hier, bei denen, die noch leben, oder bei den in Christo Entschlafenen zuerst, die ihm entgegengerückt werden, wenn er diese Gemeinde verherrlicht und darstellt. Sicher nach dem Bema Christu, nach dem Preisgericht, dann wird sie dem Vater dargestellt ohne Flecken und Runzeln. Dass Gott mit den anderen auch noch zurechtkommt, dass eine Schar aus der großen Trübsal kommt. Ja? Übrigens, viele Ausleger sehen in dieser Schar in der Offenbarung, ja, die aus der großen Trübsal kommt, Repräsentanten der Gemeinde. Da ist die Gemeinde längst entrückt. Es ist eine besondere Gruppe, die dann durch die Nöte und Leiden der Endzeit auch unter dem letzten Diktator des Antichristen herausgeboren wird. Und die 144.000 sind nicht die Zeugen Jehovas, sondern das sind 12 mal 12.000 aus Israel. Nicht? Wir müssen also auch im Blick auf ein klares Wort und die klare Gemeindeschau differenzieren. Und darum, liebe Geschwister, gilt uns nicht alles im Wort. Wir dürfen das ganze Wort nehmen. Aber speziell die Gemeindebotschaft hat der Apostel Paulus. Und wir dürfen bei den anderen Aposteln, was vom Heil her noch hinzuzufügen ist, auch sehen. Aber dem Apostel Paulus ist diese Sonderbotschaft gegeben und nicht der Petrus ist der Apostel für die Gemeinde, sondern Paulus. Und wir brauchen auch keine Successio Apostolica, also die Nachfolge eines Petrus. Davon steht in der Bibel auch nichts. Nur um das immer wieder klar gegenüberzustellen. Eine klare Gemeindeschau. Und damit sind wir bei dem anderen Punkt der Eschatologie. Eine klare Zielsetzung. Ich habe das schon angedeutet, ja. Epheser 1, Vers 5. Die er zuvor bestimmt hat, die hat er auch zur Sohnschaft verordnet durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, damit sie sei zum Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns geliebt hat in dem Geliebten. Und dann Vers 11, ja, in ihm haben wir auch ein Erbteil empfangen oder Losteil. Das ist etwas Wunderbares. Nicht nur, dass wir soeben in den Himmel kommen. Ach, was gibt es da kuriose Vorstellungen. Ich habe jetzt gelesen von dem bekannten Golfspieler Langer, nichts gegen ihn und seine innere Einstellung, aber wenn er da in einem Vortrag versprochen hat, wenn die Menschen, die ihm dazuhören, Geschäftsleute, wenn sie an Jesus glauben, dann würde er ihnen im Himmel noch kostenlos Golfunterricht erteilen. Na, sowas. Ne? Und der wird von den Evangelikalen als Vorzeigechrist hingestellt. Ja, was haben wir für eine Zukunft? Oder möchte noch jemand da oben Sport treiben? Ich treibe ja heute noch etwas Sport und gern, aber da hinten drüben ist alles passé, nicht? Da haben wir eine ganz andere Aufgabe. Wir müssen wissen, was ist uns geschenkt, was brauchen wir heute? Darum eine klare biblische Botschaft, ein Heil, dass wir nicht immer nur Milchspeise bekommen. Nach Hebräer 5, 12, 13, ja, ist da, wo diese Verkündigung auf den Anfangsgründen weiter besteht, nicht zur Förderung zum geistlichen Wachstum bestimmt. Die Betreffenden werden dann im Blick auf die Unterscheidung keine klare Sichtweise haben. Darum brauchen wir das. Und unsere Zielsetzung ist, weil wir heraus aus diesem bösen Äon erwählt worden sind, berufen worden sind und gerufen worden sind, dann die Zielsetzung, weil unser Wandel, unser Politoma, unser Bürgertum dort oben ist. Wir haben eine himmlische Berufung. Dem Abraham wurden Verheißungen gegeben, zahlreich seine Nachkommen wie der Sand am Meer und die Sterne am Himmel. Ich sehe damit zwei Richtungen, Sand am Meer, Israel orientiert. Israel hat immer eine irdische Berufung. Stern am Himmel ist die himmlische Berufung der Gemeinde in Christus. Das finden wir nur bei Paulus, dass wir diese Berufung haben und dort schon hinversetzt sind, nach Kolosser 3. Da ist unsere Heimat und dahin werden wir dann auch entrückt. Und dann wird vor dem Bema Christi, vor dem Preisrichterstuhl noch entschieden, ob wir Holz, Heu stoppeln oder Gold, Silber, Edelsteine aufgebaut haben. Das Feuer macht's klar. Holz, Heu, Stoppeln, verbrennt. Holz steht für Menschliches, Heu für Vergängliches, Stoppeln oder, ja, man kann Stroh sagen noch, steht für Fruchtleere, ne, ohne Frucht. Gold aber für Glaube und Treue, Silber für Reinheit und Edelsteine für Herrlichkeit. Das können wir nie selber machen. Ne? Diese ersten Dinge, die da genannt sind, da können wir durch Pflanzen, durch biologisches Tun etwas erreichen. Noch. Aber ich kann keinen Goldklumpen nehmen, den in die Erde legen und daraus jetzt einen Goldbaum erwarten. Das geht nicht. Darum ist es so wichtig, dass wir hier unterscheiden lernen. Das wird einmal offenbar werden. Und dann hat die Gemeinde den Auftrag, wisset ihr nicht, dass ihr den ganzen Kosmos und sogar die Engel richten werden. Und richten heißt nicht hinrichten, sondern herrichten. Und bei den 12 Aposteln heißt, sie werden die 12 Stämme Israels richten. Das sind andere Aufgaben. Die haben auch die wunderbare Erlösung in Christus erfahren. Wenn ich das Johannesevangelium oder die Johannesbriefe lese, dann wird mir klar, wie wunderbar dieses Heil ist. aber eine andere Zielsetzung, eine andere Aufgabenstellung. Darum ist es wichtig, dieses Ziel ins Auge zu fassen. Und der letzte Punkt ist dann jetzt der Weg zu diesem Ziel. Das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt also viele, die die herrliche Zielsetzung auch im Sinne der von mir beschriebenen Lehre erfassen und dass Gott dann mit Israel, mit der Völkerwelt, der ganzen Schöpfung nach Römer 8 zurechtkommt und die Gemeinde da mit einspannt, mitgebraucht. Aber dann nicht vergessen, dass wir hier im Alltag auch die Praxiskonsequenz ziehen. Aus einer Lehre muss eine entsprechende Verhaltensveränderung kommen. Lernen heißt eigentlich im weiteren Sinne, auch pädagogisch wird das so definiert, Verhaltensänderung in verschiedenen Bereichen. Kognitiv, im Willensbereich, emotional. Und das gilt auch uns. Geist samt Seele und Leib soll nach 1. Thessalonicher 5 unter die Herrschaft des Geistes Gottes kommen. Dass wir auch da uns verändern lassen und so eine wunderbare von Paulus gegebene Botschaft 2. Korinther 3, 17, 18 heißt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ihn anschauen mit unverhülltem Angesicht, ja, werden wir verwandelt, also verändert von einer Herrlichkeit zur anderen. Und uns hat er schon zuvor bestimmt, zu dieser Verherrlichung, wir sind in Christus gerecht gemacht, aber auch schon mitverherrlicht. Wir sollen verwandelt werden, hier schon in das Bild Jesu Christi. Und dass wir dann auch, bekehrt von den Abgöttern, weg von diesen Dingen heute, von all den Götzenbildern, hin zum lebendigen Gott, ihm zu dienen und auf ihn zu warten. Und damit haben wir hier auch wieder diese Doppelbeziehung, Dienst, und zwar zuerst durch das, was wir sind und darstellen. Dass die Leute auch fragen werden, was ist eigentlich an dir? Du bist anders. Dass wir durch unser Sein, durch unser Handeln Christus darstellen. Dass wir dann aber auch den Namen Jesu bezeugen, wo es notwendig ist und wo es der Herr uns zeigt. Und was wir manchmal vergessen, durch unser Leiden, auch durch die Nöte, die wir um Jesu Christi willen mittragen, können wir Frucht bringen. Am meisten Frucht entsteht immer durch Sterben. Jesus hat die Welt erlöst durch sein Sterben. Und seht ihr, da ist er der total andere als Mohammed. Jesus hat am Kreuz sein Blut vergossen für die anderen. Und wer ein bisschen die Geschichte Mohammeds kennt, ja, er hat oft das Blut der anderen vergossen. Zum Beispiel die Bewohner von Mekka, als er sich nachher überlegen fühlte, die haben ihn ja zuerst rausgeschmissen. Dann hat er diese Stadt grausam verfolgt. Ist nicht unser Jesus, nein. Darum einen klaren Blick. Und wir sollen Jesus Christus darstellen, den Gott der Liebe, aber zugleich auch Wahrheit mit einbringen. Ihm zu dienen und zu warten auf den wiederkommenden Herrn. Das gehört zusammen. Wer nur dient und nicht wartet, ja, steht in der Gefahr, in Aktivitäten zu geraten. Und wer nur wartet, ohne zu dienen, der kann leicht schwärmerisch werden. Hat die Kirchengeschichte immer bewiesen. Ums Jahrtausend sind viele, die haben Hab und Gut verkauft, auf die Berge gezogen, haben gedacht, jetzt in Verbindung mit dem Millennium, dem tausendjährigen Friedenreich, jetzt kommt's. Getäuscht. Und da wollen wir klar und nüchtern sein, eine klare biblische Lehre, eine klare Eschatologie und dürfen eben auch wissen, in dieser Zeit bahnt sich, und das ist mein letztes jetzt dazu, einiges an, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen. Ich will ein paar noch nennen, damit wir dann nicht in Angst fallen, sondern unsere Häupter erheben. Einmal Gesetzlosigkeit, Abfall der Gläubigen. Ja. Dann haben wir insgesamt, was 2. Timotheus 3 sagt, einen zunehmenden Materialismus, Wohlstand. Die Menschen lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ratlosigkeit wird zunehmen. Ist das heute so in der Politik? Ja. Die Ratlosigkeit nimmt zu. Gibt zwar interessante Vorstellungen von der Zukunft, aber letztlich erleben wir überall Ratlosigkeit. Die Ungerechtigkeit nimmt überhand. Betrug bis in die höchsten politischen, wirtschaftlichen Spitzen hinein, leider, ja. Und zunehmend Esoterik, Okkultismus, Spiritismus. Ich habe jetzt noch mal ein Büchlein gelesen von Professor Franzke, Pädagogikprofessor, der kritisch darauf hinweist, wie schon in die Schulen, Grundschulen, ja, die Esoterik immer mehr eindringt. Durch stille Übungen, ja, Fantasiereisen und so weiter. Werden sicher einige kennen. Darum ist es wichtig, dass wir den Blick nach oben erheben und nicht in der Schläfrigkeit, in der Lauheit mitmachen wie in Laodicea, sondern auf den wiederkommenden Herrn warten. Darum lasst uns aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. So viel für heute Abend. Ich fasse noch mal kurz zusammen. 5 Stücke erachte ich für unbedingt notwendig: eine klare Gotteserkenntnis in Jesus Christus. Dann zweitens das damit verbundene Heil. Wovon und wozu sind wir eigentlich erlöst? Ein klarer Gemeindeblick für die Ekklesia, ja. Eine Zielsetzung, eschatologisch, biblisch klar, und schließlich der Weg zu diesem Ziel durch Glauben. Ihn anschauen, werden wir verwandelt, im Glauben treu bleiben, dass wir dann das Ziel nicht verfehlen, sondern Glauben, den euch angefangen hat, das gute Werk, er wird es auch vollenden. Amen. Ja, dann wollen wir noch beten zum Schluss. Lieber Vater, hab du von Herzen Dank jetzt auch für diesen Abend, für deine Botschaft. Danke, dass sie mich auch selber immer wieder bewegt und erquickt auch. Danke für dein ganzes Heil, Herr Jesus Christus. Du bist gekommen, um uns frei zu lösen. Danke, dass wir zu dieser Gemeinde gehören und eine klare Zielsetzung haben. Und dass wir auch im Alltag immer wieder den Blick auf dich richten dürfen. Wir rühmen deinen Namen. Ich bitte dich um deinen Segen, der uns geschenkt ist in Christus, dass wir ihn auswirken. Bitten auch für die Morgenstunde, morgen früh. Danke, dass du gegenwärtig bist. Und so dürfen wir dir auch deine Gemeinde bringen, auch dein Volk Israel. Erbarm dich auch da. Herr, du wirst einmal auch dieses Elend in dieser Welt beenden, wenn auch durch Gerichte, und einmal alles in allen sein. Dafür nimm Lob, Preis und Dank. Amen.